SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Alfred Schmidt, guten Tag. Nach dem deutlichen Ja der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag ist nun also der Weg frei für die nächsten Schritte zur Regierungsbildung und planmäßig für die Kanzlerwahl kommende Woche. Die rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende Betzing-Lichtenthaler hat die deutliche Zustimmung der Parteibasis zum Koalitionsvertrag als sehr gutes Signal bezeichnet. Fast 85% Zustimmung, einen so hohen Wert habe es noch nie gegeben. Bei einer entsprechenden Befragung sagte Betzing-Lichtenthaler im SWR.
Wir wollen jetzt regieren, weil jetzt kommt es auf die Umsetzung drauf an. Und darauf kommt es nochmal richtig an. Und bei über 84%, da fährt man nicht mit angezogener Handbremse. Da hat man einen Regierungsauftrag. Da geht es jetzt Gas zu geben. Und da wird es Themen geben und Projekte geben. Ich nenne mal das Sondervermögen, wo man sicherlich auch jetzt schon den Turbo zünden muss.
Und wer da etwas Wasser in den Wein gießen möchte, schaut auf die Wahlbeteiligung. Die lag nämlich bei 56% der SPD-Mitglieder. Im Vergleich zur Beteiligung an Wahlen in letzter Zeit ist das ein eher schwacher Wert. Aber gut, gebilligt ist gebilligt. Wie kommt das alles in Berlin an? Hans-Joachim Viehweger mit Folgen und Fakten zum Jahr der SPD.
Die SPD hatte bei der Wahl im Februar mit 16,4% ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Sie bekommt im künftigen Kabinett aber genauso viele Minister wie die CDU. Wen die SPD nominiert, steht noch nicht fest, mit einer Ausnahme. Der Parteivorstand nominierte Lars Klingbeil als künftigen Vizekanzler und Finanzminister. Er bekam auch den Auftrag, einen Vorschlag für die weiteren SPD-Minister zu machen. Boris Pistorius als Verteidigungsminister gilt als gesetzt. Andere SPD-Minister wie Hubertus Heil, Svenja Schulze oder Clara Geiwitz müssen dagegen um ihre Posten bangen. Unklar ist auch, welche Rolle Klingbeils Co-Vorsitzende Saskia Esken künftig spielt. Von einem Ministerposten bis hin zum Verlust des SPD-Vorsitzes ist praktisch alles drin. Am Montag will die SPD ihr Personaltableau vorlegen. Am Dienstag soll dann Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Und das mit der Stimme des bisherigen Kanzlers. Nach Worten seines Sprechers wird Olaf Scholz als SPD-Abgeordneter für Merz votieren.
Seit 100 Tagen ist US-Präsident Trump nun erneut im Amt. Man könnte nicht sagen, dass seine Verbündeten glücklich, die Börsen froh und die Verbraucher optimistisch sind. 100 Tage Trump, das finden manche Demokraten im US-Kongress gleichbedeutend mit 100 Tagen Hölle. Der O-Ton fiel schon. Trump selbst dagegen findet sich prima und attestiert seiner Regierung Erfolg. In Umfragen dagegen schneidet er so schlecht ab, dass vor ihm nur Richard Nixon noch schlechter war und der musste bekanntlich zurücktreten wegen der Watergate-Affäre. Heute sagte der Heidelberger Historiker Manfred Berg im SWR über die ersten 100 Tage von Trumps zweiter Amtszeit.
Er behauptet einfach, es sei jetzt bereits das goldene Zeitalter angebrochen, er lässt sich bejubeln. Wie lange das tatsächlich als Regierungsstil durchzuhalten ist und wann es endgültig und unwiderlegbar an der Realität scheitert, das wird man abwarten müssen. Tatsache ist, dass Trump zunächst einmal sehr viel Chaos stiftet und dass er sehr viel Vertrauen verspielt hat, sowohl national wie auch international und vor allem, und das ist zunächst einmal auch das Wichtigste, Trump seine Präsidentschaft, seine zweite Amtszeit bedeutet den größten Stresstest für die amerikanische Demokratie in ihrer Geschichte. Das müssen wir, glaube ich, endlich erkennen. Trump will die amerikanische Demokratie verändern hin auf ein System, das alle Macht dem Präsidenten, das heißt ihm persönlich, gibt.
Der Heidelberger Historiker Manfred Berg. In Frankreich tobt ein Streit um die Frage, ob morgen, am 1. Mai, die Läden im Land öffnen dürfen. Und das kann in Frankreich mit seinen starken Gewerkschaften schon mal zu einem echten Kampf werden. Offene Läden am 1. Mai. Klar, etliche Deutsche werden beim Blick in halbleere Kühlschränke morgen bestimmt den Weg über den Rhein finden. Vielleicht sogar beim Blick in halbleere Kleiderschränke. Der Bericht von Julia Borutta jedenfalls beginnt mit einem Zuruf, den wir hier auf keinen Fall persönlich nehmen sollten.
Hört auf, den Franzosen auf den Sack zu gehen. Das ist wortwörtlich die Forderung von Amir Reza Tofighi, Chef des Verbands der kleinen und mittleren Unternehmen CPME in Frankreich. Er fordert, dass es den Unternehmen und Angestellten freistehen müsse, am 1. Mai zu arbeiten. Aufschrei bei den Gewerkschaften. Sie verteidigen mehrheitlich den Tag der Arbeit als arbeitsfreien Tag, an dem alle für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen sollten. Entzündet hat sich der Streit an dem Gesetzentwurf zweier Senatoren aus dem politischen Zentrum, der vorsieht, dass all jene Läden, die schon jetzt sonntags öffnen dürfen, also etwa Bäckereien oder Blumenläden, künftig auch am 1. Mai ihre Türen öffnen dürfen. Sollen die Chefs ruhig arbeiten, reagiert die Vorsitzende einer der größten Gewerkschaften, Sophie Binet von der CGT, die Angestellten hätten am Tag der Arbeit frei. Dieses Scharmützel überdeckt die Beweggründe der Gewerkschaften, ihre Mitglieder auch an diesem 1. Mai auf die Straße zu locken. Und die sind vielfältig. Für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, gegen die extreme Rechte, gegen den Krieg und, so heißt es, gegen die Trumpisierung der Welt.
Fokus Südwest.
Trotz steigender Passagierzahlen hat der Flughafen Stuttgart im vergangenen Geschäftsjahr wieder Verluste gemacht. Damit erholt sich der Flughafen nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. Christoph Geismeier mit den Einzelheiten.
Über 9 Millionen Passagiere wurden im vergangenen Jahr am Stuttgarter Flughafen gezählt. Das ist ein Plus von über 8%. Allerdings hat die Entwicklung 2024 noch nicht für einen Gewinn gereicht. Das Ergebnis der Flughafengesellschaft liegt für das vergangene Jahr bei minus 6 Millionen Euro. Positiv ist, der Verlust konnte im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert werden. Flughafenchef Ulrich Heppe sagte, auf unserem Weg zurück in die schwarzen Zahlen haben wir einen großen Schritt gemacht. Im nächsten Jahr erwartet der Flughafen Stuttgart dann wieder einen Gewinn.
Die FDP im Stuttgarter Landtag beginnt am kommenden Montag mit der Unterschriftensammlung zu ihrem Volksbegehren. Das trägt den Titel XXL-Landtag verhindern. Es ist die zweite Initiative dieser Art und das Volksbegehren mit der Überschrift Landtag verkleinern, angestoßen von einem Bürger, hatte das erforderliche Quorum zunächst nicht erreicht. Die FDP hat ihre Unterschriftensammlung am Mittag in Stuttgart präsentiert. Aus der Redaktion Landespolitik Phyllis Kükrekoll.
Die Liberalen gehen davon aus, dass der Landtag nach der letzten Wahlrechtsänderung auf mehr als 200 Abgeordnete anwachsen könnte. Für den Fall rechnet der Landesrechnungshof nach Medienberichten mit zusätzlichen Kosten von bis zu 200 Millionen Euro. Die Landesverfassung sieht eine Sollgröße von 120 Abgeordneten vor. Jetzt schon vertreten 154 Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg 70 Wahlkreise. Diese sollen nach dem FDP-Vorschlag auf 38 reduziert werden, wie derzeit schon bei der Bundestagswahl. Die FDP startet ihr Volksbegehren erst im zweiten Anlauf. Das Innenministerium hatte es zwischenzeitlich gestoppt. Es gab Bedenken zur Rechtmäßigkeit des eingereichten Gesetzentwurfes. Die konnte der Verfassungsgerichtshof ausräumen. Ab kommendem Montag hat die FDP in Baden-Württemberg 6 Monate Zeit, um die nötigen rund 770 Unterschriften von Wahlberechtigten zusammenzubekommen.
Die Konstanzer Polizei hat einen Mann aus Südbaden wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verhaftet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe heute mit. Er soll den Missbrauch eines 12-jährigen Mädchens auf den Philippinen in Auftrag gegeben und die Tat über einen Livestream verfolgt haben. Marion Kühners berichtet.
Ermittler durchsuchten die Wohnung des Mannes sowie von ihm genutzte Geschäftsräume. Dort wurden zahlreiche Speichermedien beschlagnahmt. Der Missbrauch soll sich bereits vor 8 Jahren ereignet haben. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler durch die Auswertung von Geräten, die bei einem Schlag gegen ein pädokriminelles Netzwerk auf den Philippinen beschlagnahmt worden waren, hieß es.
Der Oberbürgermeister von Trier, Leibe, hat den Bund massiv kritisiert. Die Bundesdruckerei habe die Stadt vergangene Woche darüber informiert, dass die schon im Betrieb befindlichen digitalen Fotoapparate im Bürgeramt vom 1. Mai an nicht mehr genutzt werden dürften. Sie erfüllten demnach nicht die entsprechenden Vorgaben. Leibe sagte ziemlich wütend im SWR, wie man gleich hört, die Kommunen seien darüber zu kurzfristig informiert worden. Das sei eine Ungeheuerlichkeit. Die Kommunen seien beim Ausstellen von Ausweisdokumenten Dienstleister für den Bund und müssten frühzeitig gefragt und einbezogen werden.
Das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass irgendwelche Theoretiker auf Bundesebene Entscheidungen treffen und wir müssen es ausbaden. Wir sind vor Ort nicht die Idioten. Es geht um mangelnde Kommunikation und am Ende um mangelnde Wertschätzung. Wir kriegen es von Latz geknallt und meine Mitarbeiterinnen kriegen dann den Ärger.
Und dann war da noch
Die Sache mit den Orang-Utans im Zoo. Die sind nämlich laut einer neuen Studie neugieriger als ihre Artgenossen in der Wildnis. Die neue Untersuchung der Max-Planck-Gesellschaft zeigt, dass Orang-Utans im Zoo häufiger und vielfältiger ihre Umwelt erkunden. Dazu haben die Tiere im Zoo häufiger Werkzeuge benutzt oder mehrere Objekte gleichzeitig zur Hand genommen. Das Forschungsteam hat 50 Sumatra-Orang-Utans in Zoos und im Regenwald Indonesiens verglichen. Also, während in manchen Zoos schon nachgedacht wird, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, Tiere in Gefangenschaft zu halten, kommen hier offenbar richtig gute Nachrichten. Leben im Zoo kann kreativ machen. Ob das nur für Affen gilt?
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.